Liebe Hörerin, lieber Hörer, liebe Leserin, lieber Leser, ich darf Sie willkommen heißen zu einer sehr speziellen Juni-Ausgabe unseres Podcasts Datum Kosmos. Speziell ist das Thema Wir Kiewerer. Das steht auf dem Cover der Juni-Ausgabe des Monatsmagazins Datum drinnen. Im Heft finden wir auf 14 Seiten Gespräche mit Polizistinnen und mit Polizisten. Speziell ist nämlich auch der Zugang. In den vergangenen 6 Monaten haben wir mit Polizistinnen und Polizisten gesprochen, und zwar anonym über ihre Arbeit, über ihren Arbeitsalltag, über das erste Mal an die Hand an der Waffe, über den ersten Toten. Und speziell ist die Vermittlung des Themas. Nämlich werden wir in der Folge dieses veröffentlichte Manuskript lesen. Genauer eine Datumautorin und 7 Autoren werden das lesen. Im Anschluss erzählen wir Ihnen, was wir sonst noch im Heft haben, und am Schluss kommt natürlich die Wette. Sollten Sie im Hintergrund Türen auf und zugehen hören, einen Hund bellen oder vor allem Bagger hin und her fahren, wir nehmen diesen Podcast in der Redaktion am Besprechungstisch auf, da gehen Türen auf und zu, da bellen Redaktionshunde, vor allem Igi, und vor unserer Haustür wird gerade gebaut an der U-Bahn-Linie 5. Sie hören den Podcast Datum Kosmos. Mein Name ist Stefan Apfel.
Das Thema des Monats.
Der Mund ist unsere wichtigste Waffe. Alles andere sind Notlösungen. Was heißt es, in Österreich Polizist zu sein? 8 Exekutivbeamte erzählen aus ihrem Berufsalltag. Wie hat Ihre Laufbahn als Polizist begonnen?
Beim ersten Polizeiinterview haben sie mir gesagt, sind Sie sich bewusst, dass Sie mit dem Abschaum der Menschheit konfrontiert sind? Und dazu stehe ich, man sieht wirklich den Abschaum. Als Polizist sieht man, wozu ein Mensch imstande ist. Das kann dann ein Realitätsschock sein, wenn man vom Land kommt, aus einem kleinen Dorf in die große Stadt, so wie ich.
Bei der Prüfung war ich mit ca. 30 anderen Leuten. Der theoretische Intelligenztest hat ungefähr 5 Stunden gedauert. Da wurde sehr viel logisches Denken, Gedächtniskapazität, aber auch Grammatikverständnis abgefragt. Grammatik und Deutschkenntnisse werden deshalb so intensiv geprüft, weil ich 60% meiner Arbeit vorm Computer sitze und an Akten schreibe.
In der Polizeischule sind Menschen ohne Matura, mit einer Ausbildung, nur Lehrer. Es ist ein Querschnitt durch die Bevölkerung. Ich habe einmal sogar eine Frau Doktor im Polizeianhaltezentrum kennengelernt, die auch die Polizeikarriere begonnen hat. Ich habe schon ein bisschen Angst verspürt, weil ich vorher noch nie etwas mit Waffen zu tun hatte. Als ich sie das erste Mal in der Hand hatte, war ich extrem nervös. Mit dieser Waffe in meiner Hand könnte ich theoretisch auf jemanden schießen. Aber mit der Zeit lernt man den Umgang. Jetzt ist die Waffe Schutz für mich. Wenn ich im Bezirk draußen bin, fühle ich mich ohne mein Waffengurt unsicher.
Man kommt aus seiner kleinen heilen Welt und es gibt viele Sachen, die man vorher nicht sieht. Wo wirklich Gewalt vorherrscht, wo Schlägereien und Messerattacken passieren. Dass es viele Menschen gibt, die einfach am Rande von der Existenz leben und die sich ihr Leben lang mit Gift zuschütten. Die einfach nur dahin vegetieren. Und wenn sie ihren Stoff in der Früh nicht kriegen, dann scheppert es total zusammen.
Eine Waffe zu nutzen war für mich kein spezielles Erlebnis. Ich hatte das schon beim Bundesheer. Ich bin auch im Dorf mit meinen Freunden mit so Spielzeugwaffen aufgewachsen. Natürlich hat man Respekt davor, sollte man ja auch haben. Bei der Polizeiausbildung wird man auch, im Gegensatz zum Bundesheer, ganz anders eingeschult auf die Waffe. In der Grundausbildung schießt man ein paar Mal, aber bei der Polizei schießt man im Training ganze Magazine leer. Also vom Handling her ist man da viel sicherer als beim Bundesheer.
Wie sieht Ihr Alltag aus?
Wenn ich draußen bin, kann ich machen, was ich will. Ich kann mir aussuchen, wo ich herumfahre und ob ich zum Beispiel Verkehrs-, Fremden- oder Suchtgiftkontrollen mache. Vorgaben gibt es schon, aber nur Richtlinien als Leitfaden. Du kannst niemandem vorschreiben, heute gehst du raus und schreibst einen Organmandatblock aus. Sagen kann man mir das schon, aber das mache ich nicht.
Es kotzt mich an, dass speziell der Wiener zu blöd ist, einfach zum Nachbarn zu gehen und zu sagen, sei leise, sondern er ruft die Polizei. Aber gut, so ist der Wiener halt. Ich bin nicht Polizist geworden, um Lärmerregungen zu beenden.
Ich war davor in der Gastronomie. Wenn ein Kollege zu mir sagt, dass er so im Stress ist wegen so vielen Akten, denke ich mir insgeheim, dass der gar nicht weiß, was wirklicher Stress ist.
5 Minuten Amtshandlung bedeuten eine halbe Stunde Verschriftlichung. Die größten Trotteln sind Fußballfans. Das war schon immer so und das wird da immer so bleiben. Das sind wirklich die größten Schwachmaten und Unterschichtler dabei, die nur deppert die Pappen offen haben. Bei diesen Fangruppierungen sind Leute dabei, die der Sport per se gar nicht interessiert. Da geht es nur darum, sich am Wochenende anzusaufen und irgendeine Action zu haben.
Welche Ereignisse haben Sie geprägt?
Im Gedächtnis hat man verweste Leichen oder extreme Geruchsbelastung. Ich kann mich an einen Mann erinnern, der quasi schon mit dem Bett verwachsen war.
Bei Armfall hast du den Fäulnisgeruch schon im Stiegenhaus gerochen. Dementsprechend ist der Mann schon monatelang tot in seiner Wohnung gelegen. Er dürfte nach einem Sturz am Gesicht liegen geblieben sein. Dadurch, dass das Blut nach dem Tod absinkt, hat er kein wirkliches Gesicht mehr gehabt. Es war alles komplett flach gedrückt.
Man muss für sich selbst einen Weg finden, wie man mit dem Thema Tod umgeht. Ich weiß zum Beispiel von meiner ersten Leiche noch, wo sie gewohnt hat und wie sie geheißen hat. Das ist einfach so meine Art gewesen, damit abzuschließen. Sie ist an Altersschwäche gestorben. Wir haben aber auch schon eine 40-jährige Giftleiche gehabt.
An einen Einsatz kann ich mich noch erinnern. Das war mitten in der Nacht. Es gab eine Messerstecherei und wir waren die Ersten, die hingekommen sind. Es ist jemand bei einer Säule gesessen. Man konnte sehen, dass er einen Messerstich in den Hals bekommen hat. Das war in der Nacht, regnerisch, schieres Wetter. Dann sind wir 3-4 Minuten dort gewesen und haben nur auf die Wunde gedrückt, um die Blutung zu stillen. Es war eine Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen nach dem Fortgehen. Einer hat was Blödes gesagt und ein anderer hat ein Messer rausgenommen und zugestochen. Der ist später verstorben. Da denkst du dann schon ein bisschen nach darüber, weil du warst derjenige, der ganz zum Schluss noch bei ihm war.
Besonders schönes und prägendes Erlebnis ist es natürlich, wenn du eine Lebensrettung oder eine Reanimation schaffst. Bei mir ist das leider nicht der Fall. Meine sterben immer.
Wie ich ums Eck biege, sehe ich im Augenwinkel eine Person mit einer Waffe in der Hand. Da sind wir dann beide gestanden, beide mit der gezogenen Waffe. In dem Moment fallen dir viele Sachen ein, erstmal das Rechtliche. Du weißt, du darfst schießen. Die Frage ist, wenn du schießt, schießt er auch? Schutzweste habe ich keine angehabt, weil es war der 5. Alarm an dem Tag und die 4 davor waren Fehlalarme. Dann die Frage, wo schießt er hin? Und natürlich denkt man sich in dem Moment, der ist ein Arschloch, der bricht gerade wo ein. Aber selbst ein Arschloch hat unter Umständen Frau und Kinder und die können nichts dafür. Das heißt, wenn ich den jetzt erschieße, muss ich damit leben. Vielleicht kann ich das, nur seiner Frau und seinen Kindern hilft das gar nichts.
Wir haben eines seine Taschen ausräumen lassen und wir haben ihn dreimal gefragt, ob er noch etwas einstecken hat. Mein Kollege greift ihn dann in seine Taschen und er sticht sie an einer Nadel. Da wird man dem am liebsten erwürgen oder Schlimmeres. Aber das darfst du nicht, da musst du unter Kontrolle haben. Das ist halt echt Arsch. Das Glück war, dass der keine Krankheiten gehabt hat. Aber das war einer von 100, weil Hepatitis C haben eigentlich alle. Das ist scheiße. Da geht er die Pumpen, das macht dich einfach extrem vorsichtig. Dementsprechend behandelst du dann aber auch dein Gegenüber wie das größte Arschloch auf der Straße, weil du an deine eigene Sicherheit denkst. Die liegen dir alle an.
Da ist einer durchgedreht und hat einen anderen als Geisel genommen und uns angerufen. Ich saß am Notruf und habe den Mann selbst gekannt. Ich habe 2 Stunden mit ihm am Telefon verhandelt, bis die Kobra gekommen ist und er aufgegeben hat. Du darfst den ja nur hinhalten.
Ein Einsatz, der mir sehr in Erinnerung geblieben ist, war, als beim Bahnhof Meidling 2 Züge zusammengefahren sind. Man hat nicht gewusst, wie viele Verletzte es gibt. Es waren 2 Züge ineinander verkeilt. Da habe ich mir gedacht, scheiße, was ist, wenn da jetzt 20 Leichen drinnen liegen?
Also 30 Tote haben wir mindestens gehabt. Selbstmörder, Kopfschüsse, quer durch den Gemüsegarten, alles haben wir gehabt.
Einige aus meiner Polizeiklasse haben sich von Anfang an eine Weste zugelegt. Ich habe mir immer gedacht, das brauche ich nicht, weil die hat 800 Euro gekostet. Als sie letztes Jahr in der Wenzgasse den Überwachungsposten vom Bundesheer von einer Botschaft attackiert und ihm 17 Messerstecher versetzt haben, habe ich gesagt, wenn uns die Behörde keine Weste kauft, dann kaufe ich mir selbst eine. Ich werde sie hoffentlich nicht brauchen und sie wird mir sicher am Arsch gehen, weil sie warm ist und ungemütlich. Aber wenn du sie einmal brauchst, dann bist froh, wenn du eine hast.
Was läuft falsch bei der Polizei?
Sicher, diese Mediengeschichten von Häupl, Kurz, Kern und wie sie alle heißen, sind nicht gelogen, das mit 1000 Polizisten mehr im Jahr. Nur haben sie einen Haken. In der Zeit, wo 1000 mehr kommen für ganz Österreich, gehen 1000 wieder weg. Wo die Polizei wirklich kracht, ist an der Basis. Die Leute gehen zu speziellen Abteilungen, aber die Uniformierten werden immer weniger. Leider.
Und der Innenminister Platter hat es einen Aufnahmestopp gegeben. Es ist dann ein Jahr lang keiner eingestellt worden. Es ist aber nicht bedacht worden, dass so irgendwann ein Loch entsteht. Und das trifft uns jetzt. Es gehen extrem viele Kollegen in Pension, es gibt aber zu wenige, die nachkommen oder die noch draußen sind. Das Problem ist, dass der Polizeiberuf viel zu unattraktiv ist, auch vom finanziellen her.
Du kannst als Junge ins Ausland zu Frontex, dafür braucht man Leute. Die werden für Sondereinheiten von den regulären Dienststellen abgesagt und fehlen dann dort.
Das Problem ist, dass sie als Sparmaßnahme Überstunden abbauen wollen. Es ist eigentlich eine Frechheit, an der Basis zu sparen, weil es gibt Leute, die in der Landespolizeidirektion hocken und nichts tun. Da gibt es auch ganz andere Möglichkeiten zum Einsparen. Ich kenne keinen, der nicht jammert und sagt, dass auf seiner Station zu wenige Leute sind.
Der Assistenzansatz des Bundesheers, das die Objektüberwachung gemacht hat, ist seit 20. Dezember beendet. Die müssen jetzt alle durch die Polizei gestellt werden. Das muss man sich vorstellen. Da hast du vorher schon kein Personal gehabt und viele Überstunden und jetzt kommt das auch noch dazu. Im Schnitt kannst du rechnen, ein Polizist muss jetzt bis zu 4 Objektüberwachungen zusätzlich machen im Monat.
In gewissen Bezirken ist es normal, dass du nach den ersten 12 Stunden nochmal 12 Stunden anhängst, also einen 24-Stunden-Dienst machst. Dann kommen noch Objektbewachungen dazu oder Überstunden aus der Streife. Es kann sein, dass du 3 24-Stunden-Dienste hintereinander hast. Dann musst du von 4 bis 7 in der Früh noch Funkwagen fahren können, obwohl du schon die 24. Stunde im Dienst bist, mit 3 Stunden Schlaf.
Die ersten Jahre habe ich durchschnittlich zwischen 1000 und 1200 Überstunden im Jahr gehabt. Überstunden sind billiger als neue Polizisten.
Zeig mal irgendjemanden, der nach 23 Stunden Dienst noch mit einem lachenden Gesicht aussteigt und sagt, ah, schön, dass du da bist. Um 5 Uhr in der Früh geht einfach nur noch jeder am Arsch. Überhaupt nach einem langen Dienst. Das ist einfach so, das ist menschlich. Wir sind keine Roboter.
Polizist ist einer von den Berufen, die Familien unfreundlich und auch für das Sozialumfeld unfreundlich sind. Irgendwann hast du nur noch Freunde, die Kollegen sind. Alle anderen pfeifen irgendwann drauf, wenn du den 4. Termin sausen lässt, weil du Überstunden anhängen musstest. Und deswegen kracht die Polizei an allen Ecken und Enden. Jede normale Firma würde zugrunde gehen mit diesem System. Sobald bei uns einer ausfällt, muss ein anderer Überstunden machen. Es gibt keine wirklichen Reserven. Und das ist das Hauptproblem bei der Polizei. Geld ist sicher da, aber wenn man es für die Pferdepolizei ausgibt? Wenn du dich umhörst bei den Kollegen, die werden sagen, das ist eine Schnapsidee hoch 10. Das ist ja nicht so wie die Radlpolizei, wo ich einmal Radeln kaufe um ein paar tausend Euro und das war's dann. Pferde mit Stallungen und so, das geht jedes Jahr in die Hunderttausende. Und dann schau dir manche Dienststellen an, wie marot die sind. Oder wenn du dir unsere Betten anschaust, da schläft keiner wirklich drin.
Für mich ist das mit den Pferden ein absoluter Schwachsinn. Und vermutlich auch für den Rest der Bevölkerung. Ich halte auch von einer Diensthundeeinheit nicht viel. Großteils ist das eine Show- und eine Kalendereinheit. Ich hatte schon einen Einsatz mit einem Hund, der die Baggies mit Marihuana nicht gerochen hat, obwohl sie nur in einer normalen PET-Flasche luftdicht verschlossen waren. So ein Hund ist kein Allzweckheilmittel. Sie eignen sich für den Einsatz bei Sportveranstaltungen und Demonstrationen, aber allgemein halte ich nicht viel von Diensthunden. Und von Pferden schon gar nicht. Ein Pferd ist ein schlechterer Hund, dienstlich gesehen.
Man spürt den Rückhalt von oben nicht. Man hat das Gefühl, dass man gegen uns arbeitet und Dinge sucht, die nicht passen. Aber wenn man einmal die Augen zumacht und der Kommandant gleich mit einem Disziplinarverfahren droht, dann ist das witzlos. Wir sind alle keine Roboter, wir sind Menschen.
Es ist nicht der Traumberuf. Die verkaufen halt die Polizei mit der Cobra, mit Hubschraubern, mit Hundeführern, mit spektakulären Sachen. Aber wie viele können das denn machen? Von 100 Leuten vielleicht 2, 3? Der Rest macht ganz normalen Dienst. Das sehen wir auch bei den Rekrutierungstagen und bei den Veranstaltungen. Da müssen die Hundeführer kommen und die Leute mit einer Vorführung begeistern. Der Polizist, der eine Lenkererhebung machen muss oder zu einem Selbstmord fahren muss, den sieht man dort nicht. Aber das ist der tägliche Job.
Es ist zwar super für parlamentarische Anfragen, aber man muss nicht wirklich zu allem eine Statistik führen. Ein gutes Beispiel dafür ist das Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz. Da mussten wir monatelang sammeln, wie viele Anzeigen es gab, wie viele Organmandate einbezahlt wurden. Das ist aber alles so verschwindend gering gewesen, dass eine extra Ausweisung in der Statistik fehl am Platz war.
Ich würde es wieder machen, wobei ich aber keinem empfehlen würde, zur Polizei zu gehen. Es ist absolut familienunfreundlich, es sind eure Dienstzeiten, die Überstunden werden in den nächsten Jahren ins Unendliche schießen. Du hast mit viel Schmutz zu tun, du hast viele Belastungen und du wirst körperlich ausgelaugt. Du alterst sicher schneller als andere.
Was unterscheidet den Polizeidienst am Land und in der Stadt?
Die Arbeitsbelastung ist höher, Im Bundesland ist es gemütlicher. Es lassen sich deshalb viele versetzen. Der Altersdurchschnitt ist hier am allerniedrigsten, sowohl beim Lebens- als auch beim Dienstalter. In Niederösterreich hingegen gibt es Polizeistationen, da sind alle über 50. Es ist in Wien öfter vorkommen, dass zwei Leute gemeinsam auf Streife sind, wo einer ein halbes Jahr mit der Polizeischule fertig ist und der andere erst 3 Monate. Das ist natürlich ein Wahnsinn, aber manches Mal lässt sich das einfach nicht vermeiden. Nach einem Vorfall vor circa 2 Jahren ist aber eine Richtlinie umgesetzt worden, die besagt, dass auf jedem Auto immer ein Polizist sein sollte, der zumindest 3 Jahre Diensterfahrung hat.
Man kann jetzt sagen, die Landpolizisten verdienen dasselbe wie wir. Wobei man sich denkt, die rollen dort jede Nacht den Gehsteig ein und es ist kein Mensch auf der Straße, die haben auch viel weniger Einsätze. Aber wenn sie etwas Großes haben, dann stehen sie oft alleine da.
Es ist schon ewig lang in Diskussion, ob Beamte, die in Ballungszentren arbeiten und deswegen eine Mehrbelastung haben, eine Großstadtzulage bekommen. Das wäre nicht schlecht.
Gibt es zwischen Frauen und Männern Unterschiede in der Polizeiarbeit?
Frauen bei der Polizei wird man immer brauchen. Ich bin halt nicht so ein Freund davon. Ob man jetzt eine Frau im normalen Streifendienst braucht, ich weiß es nicht. Du wirst halt bei manchen ethnischen Gruppen einfach nicht so eine Anerkennung bekommen als Frau. Die haben mit Frauen sowieso ein Problem und mit Frauen bei der Polizei erst recht. Im Kriminaldienst, bei Fällen mit Kindern, es gibt viele Möglichkeiten, wo ich Frauen einsetzen kann. Aber bei so Streitereien weiß man vorher nicht, was alles passieren kann. Ich meine, es gibt schon Frauen, die einem Mann stehen, aber wenn du mit der Einsatzeinheit ausfährst und du stellst 50 Leute hin und darunter sind 2 Frauen, dann wird das Gegenüber dorthin gehen, wo man am leichtesten die Sperrkette durchbrechen kann. Da werde ich nicht zum 1,90 Mann hingehen, wenn daneben eine Frau mit 1,60 und 45 Kilo steht.
Ich werde in meinem Bezirk wie ein Mann behandelt. Manchmal in der Schule habe ich Kommentare von Kollegen gehört. Was willst du mit der im Funkwagen? Mit der kannst du niemanden raustragen oder raufen. Aber ich habe auch schon gerauft und wir haben es zu zweit geschafft, jemanden zu Boden zu bringen. Ich glaube, dass ich das gleich gut kann wie ein Mann.
Wie gehen Sie mit psychischer Überlastung um?
Es klingt vielleicht kalt, aber es muss einem egal sein. Wir stehen dann vor Leichen, vor verunfallten Personen, vor Personen, die soziale Schicksale haben, die echt sehr schlimm sind. Und wir schauen dabei so aus, als würde es uns nicht berühren. Wenn wir alles an uns ranlassen würden, würden wir daheim sitzen und stundenlang plärren.
Es gibt Leute, die speziell geschult sind, mit denen du auf Augenhöhe reden kannst. Ich könnte jetzt natürlich nach Hause gehen und meiner Lebensgefährtin oder meinem Lebensgefährten erzählen, was ich erlebt habe. Die können zuhören, aber sie können es nicht wirklich verstehen.
Es ist lange als Schwäche gesehen worden, wenn man damit nicht fertig wird. Egal, ob es sich um eine Leiche oder einen Schusswaffengebrauch handelt. Mittlerweile ist das anders und es gibt viele Angebote. Es gibt eine eigene Polizeiseelsorge und einen Peer-Support. Das sind Kollegen mit einer eigenen Schulung.
Wenn dir etwas nicht mehr aus dem Kopf geht, gibt es Seelsorger und spezielle Teams. Aber ich hätte noch nie gehört, dass das jemand in Anspruch nimmt. Da gibt es eine große Hemmschwelle, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Vor allem bei Männern ist es generell so, dass die eher den starken Mann spielen müssen.
Heute gibt's Peer-Support. Wenn du die anrufst, die sind sofort da. Damals bist du rausgekommen und hast dann Toten gehabt und hat niemand mit dir geredet, das war allen wurscht.
Ich habe das schon selber 2-mal in Anspruch genommen. Einmal, weil sie ohne mein Wissen verständigt worden sind. Da hat es bei einem Verkehrsunfall ein Todesopfer gegeben und du hast eigentlich nichts mehr erkannt von der Leiche. Und das 2. Mal nach häuslicher Gewalt. Es gibt die häusliche Gewalt, wo jemand gestoßen wird oder einmal eine Tätschen kriegt. Das ist genauso strafrechtlich relevant, genauso verwerflich. Aber dann gibt es die häusliche Gewalt, wo der Mann im Zimmer hockt und die Frau und der kleine Bub sind in der Küche, grün und blau geschlagen, mit blutenden Augen, blutender Nase. Wir haben auch Gefühle. Und es ist nicht für jeden leicht, das zu ertragen.
Ich denke, dass es in der Polizei schon noch so ein altes Denken gibt. Du bist ein Mann, du bist zur Polizei gegangen, du weißt, worauf du dich da einlässt und musst einfach damit klarkommen. Das haben schon viele Ältere immer noch, dieses Denken. Und das beeinflusst einen auch. Man will ja dann nicht als Weichei dastehen.
Es hat schon Tage gegeben, da bin ich daheim gesessen, oft viele Stunden nach dem Dienst. Und du siehst etwas im Fernsehen, was ähnlich ist oder mit deinem Fall zu tun hat. Und auf einmal kommen dir die Tränen. Dumm eigentlich, aber auch irgendwie menschlich.
Freund und Helfer oder Bastard? Wie sieht sie die Bevölkerung?
Prinzipiell ist der Respekt gegenüber der Polizei schon gesunken, vor allem in Wien. Respekt gibt es selten.
Dein Freund und Helfer, das ist natürlich ein Leitspruch, der ja jetzt eigentlich nicht mehr gilt. Seit Jahren heißt es Sicherheit und Hilfe. Natürlich ist Freund und Helfer der positivere Spruch. Und er ist ja nicht falsch, weil jeder, der Hilfe braucht, kann gerne kommen, rund um die Uhr, zu jeder Tageszeit. Dann sind wir erfreut, wenn er zu normalen Zeiten kommt, und wenn er um 3 in der Früh kommt, wird er vielleicht einen Polizisten finden, der eine Polsterfalte im Gesicht hat.
Mein Respekt vor der Polizei ist in der ersten Woche in der Polizeischule drastisch gesunken, als ich gesehen habe, wer in meiner Klasse sitzt und wie die Leute so drauf sind.
Alkohol und andere Einflüsse lassen Leute schnell respektlos und überheblich werden. Sie verschätzen sich oft in ihrer Respektlosigkeit. Und die Unkenntnis kommt dann natürlich oft dazu. Es lässt sich nicht wegdiskutieren, dass wir seit 2015 einen enorm starken Zulauf an Leuten gehabt haben, die westliche Gepflogenheiten nicht gewohnt sind.
Ich werde vor allem in ausländischer Sprache beschimpft. Aber man kennt die Wörter dann schon. Kurwa. Für mich gehört es zum Alltag, beschimpft zu werden.
Normalerweise kommen Beschimpfungen oft von Leuten, die sozial sehr weit abgestürzt sind. Da muss man dann für sich selbst überlegen, zahlt es sich überhaupt aus, die Person anzuzeigen? Wer soll das bezahlen? Die Person selbst kann es nicht. Was passieren wird, ist, dass sie Ersatzfreiheitsstrafe antreten muss. Im Winter ist sie das vielleicht eh recht, weil sie dann einen Schlafplatz hat und was zu essen bekommt. Auf der anderen Seite kostet den Staat Attackhaft rund 400 Euro.
Die Polizei muss sich halt immer an die Gesellschaft anpassen. Wenn ich in Wien in einem Paradebezirk Dienst habe, muss ich anders einschreiten als in einem Dorf am Land.
Der Mund ist die wichtigste Waffe, die wir haben. Alles andere sind Notlösungen.
Du bist der Dämpfer, wenn zwei raufen oder bei einer Massenschlägerei. Die sehen dann die Polizei und dann gehen sie auf die Polizei los.
Natürlich gibt's Leute, die wollen's wissen. Und wenn du zum vierten Mal sagst, bitte verlassen Sie den Ort, weil Sie machen hier Unruhe, und er bleibt stehen und schreit weiter oder wirft mit Sachen, ist irgendwann das Ende erreicht. Ich lasse mich auch nicht gerne frotzeln und ich sitze am längeren Hebel. Es ist meine Aufgabe, hier Recht und Ordnung herzustellen. Mir ist lieber, er geht nach Hause und hat seine heilige Ruhe und wir unsere. Weil, dass ich auf der Dienststelle 3 Stunden schreibe und er kriegt 500 Euro Strafe, da ist keinem geholfen.
Von den einen wirst du beschimpft, die anderen drohen dir mit dem Anwalt. Es gibt alle möglichen Arten von Beschimpfungen.
Das sind jetzt aber nicht nur die Leute, die ein ACAP-Tattoo haben. Es gibt auch genug sehr linksdenkende Menschen, die von Haus aus eine andere Einstellung gegenüber der Polizei haben. Alles, was du machst, müsstest du denen gegenüber schon rechtfertigen, bevor du es nur andenkst. Viele Leute verallgemeinern die Polizei als Ganzes, aber dass jeder Polizist im Prinzip ein anderer Mensch ist, der anders einschreitet, sehen die Leute nicht. Die haben von Grund auf die Einstellung, bei der Polizei sind alle gleich, die machen alles falsch und sind nur gegen Ausländer.
Es gibt Leute, die vollkommen gegen die Polizei sind, gegen jedes polizeiliche Einschreiten, die dann wirklich sehr beleidigend werden. Im 10. oder 11. Bezirk, wenn da jemand kommt und sagt, Herrst Kiewerer, komm schleich die, wird keiner was sagen, weil das ist halt so Mundelart, der kann halt nicht anders reden. Und man muss auch sagen, der Polizist redet mit dem dann genauso, also da kannst du sagen, Herrst Depper, da hau dir über die Häuser. Aber wenn du das im 7. zu jemandem sagst, dann hast du zu 90% eine Beschwerde am Hals.
Du hast Leute, die nimmst du fest und die husten die an. Die lachen die aus und dann sagen, ha, jetzt hast du auch DBC. Was mir dann wirklich am Arsch geht, ist, wenn Leute kommen und sich darüber aufregen, dass man sie kontrolliert oder einsperrt. Und die dann sagen, die böse Polizei, aber keiner sieht die andere Seite. Dass das keine netten Menschen sind, die versuchen, uns zu verarschen und ins offene Messer rennen lassen. Die versuchen, uns anzustecken. Das sieht einfach niemand.
Medien sind halt leider nun mal auflagengeil. Da braucht der Reporter halt eine gute Geschichte mit negativen Sachen, weil das wollen die Leute lesen und hören. Dann werden halt Sachen gebracht in den Medien, die die Polizei schlecht dastehen lassen. Es ist genauso wie bei vielen Polizeivideos. Da wird natürlich die Vorgeschichte nicht auf Video aufgenommen, das interessiert keinen.
Du kannst dir sicher sein, wenn du eine Amtshandlung mitten auf der Marie-Hilfer-Straße machst, dass 20, 30 Leute um dich herumstehen, das Handy herausnehmen und dich fragen, warum halten sie diese Person an? Ist es wegen seiner Hautfarbe? Die haben keine Ahnung, worum es bei dieser Amtshandlung geht. Es könnte ein Vergewaltiger sein. Mag sein, dass es ein Schwarzer ist. Aber sie denken, nein, sie haben diesen Schwarzen nur angehalten wegen seiner Hautfarbe, weil sie ihn auf Drogen überprüfen wollen. All die Leute, die von vornherein so eine Einstellung zur Polizei haben, machen genau das, was sie von der Polizei nicht wollen. Sie verallgemeinern die Polizei. So wie sie sagen, die Polizei verallgemeinert die Schwarzafrikaner. Würde es keine Polizei geben, will ich nicht wissen, wie die Welt ausschauen würde. Dass Leute zu dir sagen, danke, dass sie mir geholfen haben, kommt weniger oft vor.
Wie geht es Ihnen auf Demonstrationen?
Die meisten Demos in Österreich verlaufen sehr friedlich. Bis auf die Ausschreitungen 2014 am Akademikerball hat es nie wieder irgendwelche gröberen Vorfälle gegeben. Schwierige Fälle hat man dann, wenn es eine Demo und eine entsprechende Gegendemo gibt. Oft sieht da weder die eine noch die andere Seite ein, dass du sie auseinanderhalten musst. Beide werfen dir dann vor, dass du die jeweils andere Seite beschützt. Im Endeffekt musst du ja sowieso beide Seiten beschützen.
Auf Demos bekommt man nie etwas Gutes zu hören. Egal, ob das politisch eher links oder eher rechts angehaucht ist. Du bist immer das Feindbild.
Wenn es eine Akademikerball-Demo ist, dann bekomme ich schon was zu hören. Lächerlich und das sind unsere Steuergelder und habt ihr nichts Besseres zu tun? Ja, da muss man sich zusammenreißen. Da weiß ich ja, das geht gegen die Uniform und nicht gegen mich persönlich. Sie tun es ja absichtlich, damit dann jemand auszuckt und dann können sie es filmen und sagen, Polizeigewalt.
Also mich stört das Herunterbrechen auf den Einzelnen. Es gibt nicht den Polizisten. Was kann ich am WKR-Ball dafür, wenn ich dort stehen muss? Es kann welche geben, die sagen, wenn ich frei hätte, würde ich auch auf der anderen Seite mitrennen. Der Polizist kann nichts dafür. Das sind die Behörden, die den Auftrag geben. Die stehen aber dann nicht draußen, die bekommen nicht ihr Fett weg. Die Polizisten, die dort stehen, bekommen von allen einen Deckel. Gefilmt werden sie von allen Seiten, in der Zeitung verreißen sie dich.
Sind Ausländer krimineller als Österreicher?
Wenn du einen Schwarzen bei der U6 am Gürtel angehalten hast, waren die Chancen sehr, sehr hoch, dass der Drogen dabei gehabt hat. Wenn ich in gleicher Art einen Weißen kontrolliert habe, habe ich nichts gefunden. Wenn man sich anschaut, welche ethnischen Gruppen in gewisse Dinge verstrickt sind, dann sieht man vielleicht ein, warum manche Leute, wenn da ein Weißer und ein Schwarzafrikaner sind, den Schwarzafrikaner kontrollieren, weil die Chance höher ist, dass ich dort Drogen finde.
Wenn ich eine Gruppe von 5 Afghanen aufhalte, dann spreche ich mit denen anders, als wenn ich eine österreichische Familie aufhalte. Natürlich können die Afghanen die nettesten Menschen der Welt sein und der Familienvater ist das größte Arschloch. Aber deine Vorurteile sagen dir eben, dass es andersrum ist. Vorurteile sind zwar blöd, aber sie schützen dich auch. Weil wenn du immer so locker leibend hingehst, ein Messer hast du schnell drinnen. Und die meisten haben ein Messer einstecken. Und das tut dann weh.
Nicht jeder Schwarzafrikaner ist Drogendealer, aber 90% der Drogendealer sind Schwarzafrikaner.
Ich habe noch nie einen Österreicher gesehen, der gedealt hat. Es gibt sicher viele, aber die stehen halt nicht am Brauterstern oder auf der Josefstädter Straße. Man denkt sie, Asylwerber bauen nur Scheiße. Was natürlich definitiv nicht stimmt. Es gibt sehr viele, die sich integrieren, Deutsch lernen und versuchen Arbeit zu finden, was nicht leicht ist. Aber wir sind bei der Polizei und wir haben meistens nicht mit den netten Menschen zu tun. Du bekommst einfach einen sehr einseitigen Blick auf die Gesellschaft. Du hast Afghanen, Nigerianer, aber auch Polen, Ungarn, Tschechen. Da versteht man nicht, warum die hier bleiben dürfen. Wenn ich in ein anderes Land gehe, dann muss ich mich auch an die Spielregeln halten. Und wenn ich das nicht mache, dann muss ich wieder nach Hause gehen. Das ist überall auf der Welt so. Nur bei uns anscheinend nicht. Das macht mich wirklich aggressiv.
Ich habe eigentlich immer sehr gute Erfahrungen mit Ausländern gemacht. Alles lässige Typen. Mit einigen habe ich heute noch Kontakt. Ob das für alle Kollegen so ist, weiß ich nicht.
Was hat sich für Sie geändert durch einen FPÖ-Minister als Vorgesetzten?
Was unter dem Kickel gekommen ist, ist, dass die persönlichen Schutzwesten angeschafft wurden. Seit Jahren ist davon geredet worden. Jetzt sind sie endlich bestellt worden. Da sind die ersten ausgeliefert worden und ich habe das Glück, dass ich bei den ersten dabei war, die sie gekriegt haben. Die sind gut, die passen.
Es hat jetzt jeder Stichschutzweste und ein Diensthandy bekommen. Ansonsten wird auch viel investiert, wo man es aber nicht direkt merkt, weil man nicht wirklich damit zu tun hat. Die Cobra hat zum Beispiel 2 neue Panzer bekommen. Das ist schön für die Cobra, aber ich brauche keinen Panzer, um den Verkehr zu regeln.
Man schaut jetzt schon mehr, dass man schwarze Schafe rausbekommt und mehr Leute abschiebt. Mein Vorgesetzter, der schon viele Entwicklungen mitgemacht hat, sagt, früher hat die Fremdenpolizei in 90% von den Fällen gesagt, na, das geht nicht, den können wir nicht abschieben. Und jetzt ist es doch so, dass sie in 90% der Fälle sagen, ja, es geht. Auch weil sie schon die Gesetze verändert haben, dass es halt leichter geht. Und weil die Blauen schon eher schauen, dass Leute, die sich nicht an die Gesetze halten, dann wegkommen. Was ja alles, sofern es fair und transparent bleibt, auch okay ist. Weil wie gesagt, in jedem anderen Land musst du auch heim, wenn du dich nicht an die Spielregeln hältst.
Ich würde so im normalen Dienst nicht merken, dass wir jetzt einen blauen Innenminister haben. Die Polizisten auf der Straße machen ihre Arbeit genauso, wie sie sich unter dem roten oder unter dem schwarzen Innenminister gemacht haben. Die ganzen Blödheiten in den Ministerien, die merkst du ja gar nicht.
Das ist auch etwas Neues seit einem Jahr, dass jeder Polizist auch privat eine Waffe tragen darf. Das war sicher eine Entwicklung in die richtige Richtung. Natürlich wollen wir keine amerikanischen Verhältnisse, wo jeder bewaffnet ist. Aber man ist eben doch einer erhöhten Gefährdung ausgesetzt.
Kann heute wirklich jeder zur Polizei?
In meiner Klasse waren wir zwei Leute mit Matura. Sonst waren Zimmerer, Maurer, Tischler, das waren Anpacker. Die Leute waren außerdem zwischen 25 und 30. Die sind alle aus dem Berufsleben gekommen, die haben eine Lebenserfahrung gehabt, ein Auftreten. Heutzutage sitzen dort nur mehr Schüler.
Da gibt es einen Generationen-Gap. Junge Kollegen sind einfach verwöhnt, zeigen weniger Leistungsbereitschaft. Ich habe einen anderen Umgang als die Kollegen, die 20 Jahre oder 30 Jahre im Dienst sind. Und genauso haben Leute mit Anfang 20 ganz andere Umgangsformen als ich. Das kann man nicht wegdiskutieren.
Ja, auch zwischen Niederösterreich und Wien ist das Niveau anders. Der Test ist dasselbe, aber die Punkte sind anders, weil die Neuen den sonst nicht schaffen. Angeblich sind auch Leute dabei, die durchgefallen sind und dann angerufen werden, ob sie nicht doch kommen wollen. Das wird für das Niveau des Polizeidienstes jetzt womöglich nicht unbedingt förderlich sein.
Wie hat sie ihr Beruf verändert?
Mein Polizeischüler hat einmal zu mir gesagt, schon langsam gewöhne ich mich daran, dass mich alle so anklotzen. Und ich habe drauf gesagt, nach ein paar Jahren kriegst du es eh gar nicht mehr mit. Und genau so ist es auch.
Ich bin eher links aufgewachsen und ja, ich sage jetzt nicht, dass ich mich da jetzt abgewandt habe. Eigentlich bin ich weder links noch rechts, aber jetzt bin ich halt weniger links als vor der Polizei. Also ich bin jetzt nicht rechts, aber man verändert seine Sichtweise.
Ich hatte gewisse Ideale. Ich habe mir gedacht, es gibt nur Schwarz und Weiß. Du willst natürlich das Gute vertreten und das Böse so klein wie möglich halten. Es ist aber nicht Schwarz und Weiß.
Man sieht Leute anders. Man denkt sich schnell, was könnte es für einer sein? Muss ich bei dem vielleicht ein bisschen besser aufpassen? Ich fahre nur mit dem Auto. Wenn man mit der U-Bahn fährt, fällt es schwer, vom Dienst abzuschalten. Wenn man sieht überall irgendetwas. Da ist ein Giftler, dort ist jemand, der jemanden belästigt, Leute, die man eingesperrt hat. In meiner Freizeit möchte ich mich einfach nicht damit konfrontieren.
Wenn du dein Leben lang immer Leute siehst, die versuchen, dir etwas vorzulügen, dann verlierst du halt das Vertrauen in das, was dir Leute erzählen. Das bekommst du auch nicht mehr weg.
Man kommt mit Problemen in Berührung, die man nicht gekannt hat. Ich bin sehr behütet aufgewachsen. Da ist es leicht, tolerant zu sein, wenn du nichts bemerkst von den Problemen. Und wenn du jetzt die Leute nimmst von den Grünen oder so, ich kann es mir zumindest nicht vorstellen, dass die da schon wirklich in Brennpunktsituationen waren. Für die sind die schlimmen Sachen ganz weit weg. Da ist es eben leichter, diese Toleranz in sich zu haben.
Wenn man jeden Tag 30 Süchtler kontrolliert, da geht einem das einfach nicht mehr nahe. So hart es klingt, aber in gewisser Weise haben die ihr Schicksal selber in der Hand. Und gerade in Wien wird extrem viel getan in der Suchthilfe. Da ist jeder selbst schuld, der das nicht annimmt.
Am Anfang denkst du dir, mein Gott, eine Leiche. Und nach der fünften Leiche ist dir das egal.
Man entwickelt schwarzen Humor, um das Ganze nicht so sehr an sich ranzulassen. Die Totenbeschauärzte und die Leute von der Bestattung haben einen ganz groben Schmäh. Für Außenstehende ist das oft der Wahnsinn. Es ist okay, wenn es einem dabei hilft, damit umzugehen. Aber man muss es ja nicht die ganze Welt wissen lassen.
Man stumpft ab, man lässt vieles nicht mehr so an sich ankommen. Einzelschicksale nehmen einen nicht mehr ganz so mit. Wenn man alles persönlich nimmt, dann frisst einen das auf.
Das war die Covergeschichte der Juni-Ausgabe des Datum mit dem Titel »Der Mund ist unsere wichtigste Waffe. Alles andere sind Notlösungen«. Gelesen haben
Dimitri Trautmannsdorf, Polizist, 25, Stadt.
Laura Anninger, Polizistin, 29, Stadt.
Timo Schober, Polizist, 29, Stadt.
Adrian Engel, Polizist, 31, Stadt.
Anatol Wittuch, Polizist, 39, Stadt.
Michael Ziegel-Wagner, Polizist, 41, Land.
Stefan Apfel, Polizist, 55, Land.
Das Heft.
Ich darf bei mir am Besprechungstisch in der Redaktion begrüßen unsere Chefin vom Dienst, Sarah Kleiner.
Hallo Stefan.
Sarah, es war zwar der mit Abstand größte Artikel im Heft, die Polizisten und Polizistinnen Lesung, aber bei weitem nicht der einzige. Wir haben unter anderem zur aktuellen Regierungs- bzw. Staatskrise einen Text von Anneliese Rohrer.
Genau, die, wie wir sie gern bezeichnen, Doyenne der österreichischen Innenpolitik, hat für uns analysiert den Aufstieg von Sebastian Kurz innerhalb der ÖVP und sie hat sich genauer angesehen, sozusagen seinen Fall und seine Diktion, wie Sebastian Kurz spricht, also vom Schließen der Balkanroute, das er immer wiederholt hat, bis hin zum Runterschlucken der blauen Einzelfälle und auch von seiner ich-bezogenen Rede, nachdem das Ibiza-Video aufgetaucht ist.
Unsere Autorin Verena Randolph war im Kärntnerischen und im Tirolerischen unterwegs, um die Totenbeschau zu beschauen.
Genau, Totenbeschau und Obduktion sind ein sehr wichtiges Thema, das medial eher unterbeleuchtet ist, denn wir haben laut Kriminalitätsstatistik rückgängige Mordraten. Allerdings heißt das nicht automatisch, dass weniger Morde geschehen in Österreich, sondern es werden weniger aufgedeckt. Und ein Grund dafür ist, dass vor allem am Land immer weniger Ärzte sich dazu bereit erklären, Totenbeschauen und Obduktionen durchzuführen, weil es eine sehr aufreibende, intensive Arbeit ist, die zusammengefasst nicht entsprechend entlohnt wird.
Klara Porak, unsere Autorin, hat sich angesehen, warum der österreichische Staat mit Psychotherapieplätzen geizt.
Ja, geizen ist ein schwieriges Wort. Es wird nicht auf den steigenden Bedarf eingegangen. Es gibt ein fixes Kontingent an kassafinanzierten Therapieplätzen. Und nachdem immer mehr Menschen Anspruch nehmen auf eine Psychotherapie, weil es mehr Depressionen gibt, mehr Burnouts, werden diese Plätze knapp und es entstehen sehr lange, schwierige Wartezeiten für die Patienten.
Und dann haben wir zwei sehr bemerkenswerte Interviews im Heft. Zum einen hat unser Herausgeber Sebastian Lauder mit dem scheidenden Föst-Chef Wolfgang Eder über Führung, Fehler und Freiheit gesprochen. Und zum anderen?
Die Autorin Katharina Kropshofer, die schon öfters für Datum geschrieben hat, hat diesmal ein Interview geführt, ein Doppelinterview mit zwei jungen Frauen. Die eine ist Esra Özmen, eine Rapperin, und die andere ist Julia Ebner, eine Terrorismusforscherin, die in London lebt. Und die beiden Frauen verbindet, dass sie in derselben Schulklasse gesessen sind als Jugendliche und an derselben Schule ihre Matura gemacht haben. Jetzt, etwa 10 Jahre später, treffen sie wieder aufeinander und sprechen über ihre Schulzeit, in der Julia die beste Schülerin war und Esra die von den Noten her gesehen schlechteste. Und sie vergleichen sozusagen ihre Wege, die auch dementsprechend unterschiedlich verlaufen sind.
Die Juni-Ausgabe des Monatsmagazins Datum erhalten Sie österreichweit im ausgewählten Handel oder unter www.datum.at/abo.
Die Wette.
Die letzten beiden Wetten haben wir ja gewonnen. Zum einen, dass Herbert Kickl am 1. Juni nicht mehr Innenminister sein wird und zum anderen, dass die Liste Pilz bzw. Ein Europa unter Herrn Foggenhuber bei der EU-Wahl nicht ins EU-Parlament einziehen wird. Deshalb sind wir frohen Mutes auch für die kommende Wette. Ich wette mit Ihnen, dass sowohl SPÖ als auch FPÖ bei der kommenden Nationalratswahl im September an Stimmen verlieren werden, nämlich im Vergleich zur letzten Nationalratswahl im Oktober 2017. Der Wetteinsatz ist wie immer ein Datum-Jahresabo. Sollte ich gewinnen, sollten beide Parteien an Stimmen verlieren, dann verschenken Sie ein Datum-Jahresabo an eine Person Ihrer Wahl. Sollten Sie gewinnen, nämlich beide Parteien oder eine der genannten Parteien an Stimmen gewinnen im Vergleich zu 2017, dann schenke ich Ihnen oder einer Person Ihrer Wahl ein Datum-Jahresabo. Die fünfte Person, die uns an kosmos@datum.at schreibt, hat die Wette offiziell angenommen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, liebe Leserin und lieber Leser vom Datum, das war es mit der Juni-Ausgabe unseres Podcasts Datum Kosmos. Ich hoffe, es hat Ihnen zugesagt bzw. Ihre Lust geweckt auf eingehende Lektüre. Ich darf mich herzlich bedanken, zunächst einmal bei den Autorinnen und Autoren, die die Polizeigeschichte für uns gelesen haben, bei unserer Chefin vom Dienst Sarah Kleiner und bei unserem Producer Peter Kollreider von der Audioagentur Hörwinkel. Das nächste Mal, wenn Sie einen Polizisten sehen, dann klopfen Sie ihm vielleicht nicht auf die Schulter, denn das könnte zu Irritationen führen, aber sehen Sie einfach den Menschen in der Uniform. Mein Name ist Stefan Apfel, das war der Podcast Datum Kosmos und wir hören, wir lesen voneinander auf der anderen Seite der Zeit. Musik